Auf, auf, mach den Doggy Bounce. Hallo und herzlich willkommen zum 93. Pancast. Wir reden über Wes Andersons neuesten Streich, einen witzigen Hundefilm. Er heißt I Love Dogs und dafür hasse ich ihn schon, diesen Regisseur, dass man ihn immer I Love Dogs sagen muss, denn ich mag überhaupt keine Hunde. Aber egal, ich bin Christian Eichler und spreche mit Horst-Lukas Diestel.
Au.
Malte Springer.
Ruff, ruff.
Und Max Ohle von Raison.
Moin.
Ja, welche Hunde habt ihr nachgemacht? Wie viele Hunde kennt ihr?
Mm. Oh.
Oh, drei.
12.
Kommissar Rex.
Lassie.
Kenn ich.
Okay.
Mhm. DMX.
Ja.
Jens Spahn.
Ja.
Beagle.
Was? Miguel?
Ja. Cocker Spanier.
Cocker.
Miguel der Cocker Spanier.
Ja. Und der Hund mit dem Schnaps um Hals, ne? Der die Leute aus der Lawine holt. Ja, das sind alle Hunde, die wir kennen. Das war's mit dem Thema, wie viele Hunde kennen wir. Ja, Leute, ich sag's euch, wie es ist. Ich war bei Longtake zu Gast, ja, in der letzten Folge, die schon online ist. Und würde gleich mal sagen, Horst, bei dir ist nicht so viel los, oder? Ich habe nur gehört, irgendwie österreichisches Fernsehen, RBB, Berliner Volksbühne, da geht auch eigentlich noch was, oder?
Ja, ich sag mal so, die ganze Woche fing ein bisschen langweilig an im österreichischen Fernsehen, dann Radio, dann Volksbühne und jetzt kulminiert es im Pankers. Einfach ja. Für mich immer noch die beste Location im Netz,
pankers.de.
Ey, das ist eigentlich geil. Ich mache die beste Location im Netz, ja.
Nee, ich bin tatsächlich sehr froh, jetzt einfach hier irgendwie zu chillen und ich habe hier ein Bierchen und kann casten, weil es war schon auch viel, viel aufregend, ne? Aber zu viel Aufregung ist auch nicht so gut und jetzt kann ich irgendwie ganz gut wieder mal runterfahren.
Du weißt, dass es hier kein Geld gibt, ne?
Ach so. Ja,
20 Patreon-Euro im Monat kann ich dir geben.
Ich habe mir gerade einen Sushuk-Döner reingefahren. Mir geht's gut. Daumen hoch von meiner Seite.
Ja.
Wie war's? Ihr wart alle drei zusammen auf. Das ist, glaube ich, jetzt auch immer so das anfängliche Worst of Chefkoch-Segment. Einfach, das gibt es jetzt einfach ab jetzt im Pankers. Ihr wart ja auf der großen Show in der Volksbühne. Erzählt doch mal. Ich konnte ja leider nicht da sein.
Ja.
Naja, drehendes Schweigen. Nee,
naja.
Also ich kann nur von meiner Seite aus sagen, es war sehr, sehr geil. So, also wir waren halt auch eigentlich die komplette Zeit, die wir da auf der Bühne standen, immer noch so ein bisschen baff, dass wir überhaupt da sein dürfen und dass es nicht nur ein Prank war. Ich habe so ein bisschen erwartet, dass Ashton Kutcher einfach in der ersten Reihe aufsteht und seine Maske abzieht und mich von der Bühne tritt, aber war nicht. Dem war nicht so. Es waren gut Leute da, war so halb voll oder so, aber hat sich auf jeden Fall relativ voll angefühlt und war gute Stimmung, so also zumindest nach meiner Einschätzung.
Ich denke, wenn ihr die Volksbühne nur halb voll macht, dann könnt ihr das Konzept in die Tonne kloppen.
Auch,
also das ist eigentlich, da muss man nochmal zurück an den Schreibtisch und sich was Besseres überlegen. Die Stimmung war super absurd positiv, also absurd, positiv, meine ich, weil irgendwie, ich neige auch dazu, dann für andere Leute aufgeregt zu sein. Heute, ich war tatsächlich sehr aufgeregt. Deswegen saß ich auch ganz hinten, ganz außen. Weil ich dachte, habe ich einen Fluchtweg, wenn ich es nicht mehr aushalte. es war, also wie ihr das Publikum mitgenommen habt, das fand ich famos, muss ich sagen. Das hätte Dankeschön. Ich auch so nicht erwartet. Ich wusste ja im Vorfeld schon, dass ihr da jetzt nicht 25 lustige Rezepte runterballert und dann ist der Abend vorbei, sondern dass ihr das natürlich auch einfach eigene Texte vorlest, die nichts mit Rezepten zu tun haben.
Ja.
Und da war bei mir im Hinterkopf immer so, oh Gott, aber die Leute, die sich halt echt irgendwie im Büro die Worst of Chefkoch-Dinger hin und her scheren, haben die Bock auf sowas Poetry-Slammiges zwischendurch, auf sowas Lyrisches zwischendurch? Ah, ich weiß ja nicht, ob da nicht bald der Riot anfängt und irgendwie jemand die erste Fackel irgendwie da wirft. Aber es war, das Publikum war so drin, das fand ich echt, also das fand ich grandios, fand ich richtig geil.
Ja, geil. Ja, das kann ich auch nur bestätigen. Ich finde, das hat gut funktioniert. Ich, als ich vorher gehört habe, wie so der Ablauf sein wird, hatte ich da ein bisschen, habe ich mir gedacht, mal gucken, bin gespannt. aber das ging so flüssig über und da kann man nur gratulieren. Am Ende kann man nur gratulieren, das hat voller Erfolg. Ich habe noch ein paar Telefonnummern abgegriffen von ein paar Leuten. Ich habe gesagt, ich bin der Typ von Worst of Chefkoch. ich bin der Produzent, weil ich hatte gestern diesen Platz und saß einfach in der ersten Reihe genau in der Mitte.
Ja, das stimmt.
Ja, war super, war schön. Hab leider keine, ich habe leider kein Guthaben auf dem Telefon. Deswegen,
sonst könntest du gleich mal anrufen.
Ja, oder? Aber vielleicht kannst du da bei deiner Facebook-Seite nochmal so einen Aufruf starten.
Die sollen nicht anklingeln.
Einfach mal anklingeln. Ich kann, nein, soll, nein, nicht mal anklingeln, ich kann ja nicht zurückrufen.
Achso, ja.
Okay, alles klar. Also Malte und Max, ihr könnt mir dann nachher sagen, wie scheiße es wirklich war, aber cool, dass ihr das jetzt so gepusht habt, finde ich auf jeden Fall voll nett. Und dann kommen wir doch endlich mal zu meiner Story, wie ich bei Longtech zu Gast war. Das interessiert doch die Hörer wirklich, glaube ich, brennend. Lukas Bawenschik macht ja, man kann es glaube ich
nicht sagen, den Filmpodcast.
Den einzigen anderen guten Filmpodcast in Deutschland. Wir haben gesprochen zu Isle of Dogs. Über diesen Film habe ich, glaube ich, jetzt schon mit jedem gesprochen, den es auf der Welt gibt, der in Deutschland irgendwas mit Filmen macht. Ich habe auf der Berlinale, glaube ich, kurz mit Wolfgang M. Schmidt drüber gesprochen, dann mit Anna Wollner vom RBB, die für die Kinotipps mal bei Detektor interviewt, Patrick Wilinski von Deutschlandfunk Kultur und dann habe ich neulich, da werde ich noch einen Ausschnitt spielen, mit Simon Weiße gesprochen, der diese Sets gebaut hat für den Film und jetzt mit Lukas Bawenschik. Das heißt, ich habe natürlich mega viel Bock, jetzt nochmal über Isle of Dogs zu sprechen, aber ich bin sehr gespannt, natürlich, wie ihr den Film fandet. Es ist eine ganz andere Stimmung bei Long Take als hier, hatte ich das Gefühl. Erstmal, weil ich jetzt verstehe, wie es ist, wenn man vom Host des Podcast mega zugeschwallt wird und selber immer überlegt, okay, Mist, was kann ich dazu sagen? Weil Lukas Bawenschik, glaube ich, auch so wie ich, oft beim Reden dann denkt und seine Gedanken formuliert und die aber ein bisschen komplexer sind als die Gedanken, die ich mir mache und man echt auch ein bisschen mitkommen muss und dann auf einmal aus dem Nichts gefragt wird, wie man eigentlich zu den amerikanischen Internierungslagern im Zweiten Weltkrieg steht und sich fragen muss, ob die Hunde, die hier auch in Lager gesteckt werden, ob das irgendeine Allegorie darauf sein soll und man so ein bisschen denkt, ja, habe ich noch nie von gehört, bitte nächste Frage. Oder auch mal einen Gedanken, den man selber anbringen möchte, da hat dann Lukas schon weitergesprochen, man muss dann irgendwie so später sich wieder so einhaken. Ansonsten sehr tiefgründig oder sehr viel Interpretierendes haben wir da geredet und wenn man sich mal ein paar Folgen Long Take anhört, ich hatte vorher ein paar Folgen gehört, ist schon erstaunlich, wie er hat es ja vorher mit anderen Leuten noch gemacht, jetzt macht er es ja zusammen nur noch mit Gästen, wie aufmerksam er einen Film guckt, wie viel er noch weiß. Also das ist, fand ich auch erstaunlich, wie viel ich einfach von Filmen, also was genau in Grand Budapest Hotel passiert ist, kann ich euch nicht mehr erzählen. Ne? Ich weiß so, wie der Film aussah, ich weiß noch ungefähr, was passiert ist, der weiß es ungefähr noch alles und kann sehr genau Sets beschreiben, Dinge, die in der Handlung passiert sind, hat da sofort eine Interpretation für. Fand ich ein interessantes Erlebnis, fand ich aber auch ein bisschen einschüchternd. So, also man kann sich das anhören. Ich glaube, es klingt besser, als ich mich gefühlt habe, auf dem heißen Stuhl da, ja. Long Take.
Cool.
Malte, ich habe dich empfohlen, da mal hinzugehen.
Ah, ja, dann, ich bin da bestimmt gar nicht überfordert. Ich weiß ja viel mehr als du, auf jeden Fall schon mal. ich schätze aber auch den Pankhurst aus, auch für so seinen filmischen Rundumschlag. Ich finde das eigentlich auch ein ganz gutes Konzept. Man muss sich, man kann auch mal sagen, ja, war vielleicht auch nichts Tiefgründiges drin in dem Film, Lukas. Ja, was?
auf jeden Fall. Ich weiß nicht, inwiefern, gerade jetzt, wir hatten es ja gerade in Politik und Sport, Causa, Ilkay Gündoğan und so, und dass du dich jetzt mit Lukas Bawenschik von Longtech ablichten lässt, akustisch, ist halt schon wirklich das Allerniedrigste. Und ich weiß nicht, ob du weiterhin die Pankhurst vertreten solltest. Als
ist er vielleicht doch nur beim Pankhurst für die Kohle und nicht für die Werte, die wir vertreten.
Ja, und dann habe ich mal so geguckt, einfach weil ich interessiert war, was es noch so für Filmpodcasts in Deutschland gibt, ne? Weil man hat ja so eine grobe Ahnung. Man weiß, dass viele ja auch so ein bisschen auf Twitter abkumpeln. Ein paar folge ich auch. Viele habe ich aber auch noch nie gehört. Also, ne, ich habe dann oft mal reingehört in verschiedene Filmpodcasts und weil ich dann mir noch mal so ein bisschen Gedanken gemacht habe, ein bisschen in Longtech reingehört habe, gedacht habe, okay, dass ich die ja schon eigentlich ziemlich gut finde. Und dann habe ich so geguckt, was gibt es noch für andere Filmpodcasts, die wirklich regelmäßig über aktuell erscheinende Kinofilme sprechen. Und da, allein da gibt es super wenig, wenn man sich die Top 200 jetzt in den Film-Podcast-Charts Deutschland anguckt. Ne? Gibt es wenige, die so ein wöchentliches Format haben. Es gibt viele ultralange Laber-Podcasts, wo sich die Leute, weiß ich nicht, einmal im Monat treffen und dann 3,5 Stunden über alles sprechen, was ihnen einfällt. Aber so eine Fokussierung auf aktuelles Kino, was nicht nur Blockbuster-Kino ist, Gibt es selten. Da würde mich mal interessieren, wenn ihr da draußen irgendwie, was denkt ihr, was sind die besten deutschen Filmpodcasts? Schreibt mir gerne mal oder schreibt uns gerne mal an derpenkast@gmail.com, weil aus denen würde ich natürlich auch gerne Leute einladen. Ich kann mir aber nicht alles, genau, ich kann mir halt nicht immer alles anhören, wenn ich, also wir reden jetzt auch schon ein bisschen länger, aber manche reden da wirklich am Anfang 20 Minuten über welches Bier sie trinken und sonst was und das ist immer auch sehr langweilig und man kommt nicht rein, finde ich. Also von vielen war ich auch sehr abgeturnt. Würde mich mal interessieren, wer sind die Besten? Sonst habe ich nichts. Keine Post, kein nix. Wollt ihr noch was sagen? Bevor es hier losgeht mit dem Film.
Nö.
Okay. Isle of Dogs.
Ja, Isle of Dogs. Der neueste Streich von Wes Anderson nach Grand Budapest Hotel, der, wir haben es ja schon kurz angekündigt, rausgekommen ist, bevor es den Pancast gab. Das ist, um noch das mal so in eine Perspektive zu rücken. Jetzt also sein neuestes Werk, sein zweiter Stop-Motion-Film nach Fantastic Mr. Fox. Und worum geht es in diesem Film? Es geht um Japan in einer nicht allzu fernen Zukunft und dort ist ein Junge namens Atari, es ist der 12-jährige Pflegesohn des korrupten Bürgermeisters Kobayashi und der entschließt sich dann dazu, dass alle Hunde der Stadt Megasaki City auf so eine Mülldeponie verbannt werden müssen, weil sie so eine Plage sind, die das überrennen und es gibt auch Krankheiten mitbringen, die eventuell auch auf die Menschen überspringen könnten. Das geht nicht. Und außerdem ist er natürlich Katzenliebhaber, deswegen alle Hunde auf Trash Island, auf die Mülldeponie. Ja, Atari findet das nicht so gut, weil auch sein Beschützerhund da betroffen wurde. Er war sogar der Erste, der aus der Stadt weg musste. Der heißt Spots, also macht sich der junge Atari auf den Weg und er fliegt dann auf der Suche nach seinem Bodyguard-Hund eben nach Trash Island und freundet sich da dann mit so einem Rudel Hunde an und bricht dann mit denen einfach so auf eine große Reise auf, um eben deinen Hund wiederzufinden, Spots und eben natürlich auch um das Schicksal der Welt oder zumindest der Präfektur, in der sie leben, ja, zu entscheiden oder in eine bessere Richtung zu lenken. Diese Hunde, die er da trifft, werden gesprochen von sehr vielen tollen amerikanischen Stars. Es gibt da die Alpha-Hunde Boss, das ist Bill Murray. Dann gibt es Chief, das ist Bryan Cranston. Rex, Edward Norton. Duke, Jeff Goldblum. Und King, Bob Balaban. Genau, und diese fünf, mit denen geht er da auf große Reise. Und vor allem Bryan Cranston, vor allem Chief, ist da so ein bisschen der da so raussticht. Denn er ist ein Streuner und nicht so wie die anderen so Schoßhunde. Und er ist so ein bisschen der Rebell. Und zwischen dem und Atari entwickelt sich dann auch noch im Laufe des Films eine Freundschaft. Jawohl, das ist es. Isle of Dogs. Christian, weißt du noch, worum es geht? Oder hast du noch irgendwelche Erinnerungen an den Film? Ich glaube, das ist schon eine Weile her, dass du über den geredet hast.
Horst, mach du mal.
Ist ein Film, ne? Über Hunde. Für Hunde finde ich prinzipiell Knorke. Deswegen war ich sehr froh, dass ich da viele Hunde sehen konnte. Dann ist ganz lange nichts passiert und dann war der Film vorbei. So kann ich es ungefähr zusammenfassen.
Das ist ungefähr auch alles, was Lukas bei Ventec bei Longtech gesagt hat, wenn man ganz ehrlich ist.
Ja, das glaube ich. Nee, ich weiß nicht. Ich fand ihn so, es ist so genau so ein Film, wo man sagt so, ja, okay, habe ich jetzt geguckt. Ich fand die, also erstmal vom Aufwand her, vom künstlerischen Aufwand, muss man sowieso sagen, irgendwie Hut ab, Wahnsinn, genial. Also dieses Stop-Motion ist wirklich Perfektion eigentlich vielleicht. Die ganzen Sets sehen wunderbar aus. Der ganze Film sieht wahnsinnig fantastisch aus. Es sind natürlich trotzdem innerhalb dieses Stop-Motion-Dings trotzdem diese klassischen Wes Anderson symmetrischen Shots drin und sowas alles. Und er ist auch immer so ein bisschen edgy und cool wie so ein Wes Anderson-Film. Aber im Endeffekt war ich ein bisschen sehr enttäuscht von der Story, weil die ist irgendwie, wenn man dieses ganze Stop-Motion-Ding wegnimmt, einfach ein bisschen langweilig, oder? Also, du hast es ja ganz gut zusammengefasst und es klingt so, als wäre es eine Zusammenfassung, wo du sehr viel weggelassen hast, ist es aber eigentlich nicht.
Na, ist zumindest ist die Story sehr so fragmentiert, geht in viele Richtungen, wird immer wieder geschnitten mit hier einem Flashback und hier wird noch was erklärt und hier wird ein kleiner Schlenker noch gemacht. Auch visuelle Schlenker werden da immer natürlich wieder eingebaut. Das ist einfach der absolut klassische Wes Anderson-Film eigentlich, muss man sagen. Ich weiß nicht, ich war noch nie Riesenfan, habe aber den Großteil seiner Filme gesehen, nicht alle, und finde eigentlich 50% gut und 50% nicht. Aber die ich gut finde, finde ich meistens unglaublich stark. Also vor allem Rushmore und Royal Tenenbaums. Bei diesem Film habe ich ja einfach mal wieder sehr wenig, wurden sehr wenig Emotionen in mir geweckt, einfach weil ich das Gefühl hatte, dass Wes Anderson mit seinen typischen Wes Anderson-Dingen einfach dem Film schadet. So, Mensch geht auf Reise, um einen Hund zu finden auf Trash Island mit vielen anderen Hunden. Wenn er diesen Film gemacht hätte, hätte ich das klasse gefunden. Aber diese Reise, selbst die, also das zentrale Element vielleicht ist der Handlung, rückt dann immer wieder in den Hintergrund. Dann gibt es immer andere Passagen. Dann werden da Sachen reingeschnitten, nur weil sie gut aussehen. Die Dialoge sind immer so sehr ironisch distanziert, man nicht so richtig Emotionen, werden eigentlich nicht zugelassen in so diesem Hipster-Gehirn von Wes Anderson. Das hat mir, fand ich alles einfach so ein bisschen schade, weil hier so viel drin gewesen wäre, finde ich.
Ja, Stop-Motion ist eigentlich das Stichwort, das den Film, finde ich, ganz gut beschreibt, denn es passiert immer was und dann hält er an und erzählt ja nochmal, wie war das eigentlich früher in Megasaki, wie war das mit den Katzen, wie ist eigentlich der Hund dahin gekommen, wer ist eigentlich Atari nochmal genau und wie hängt er mit dem Bürgermeister der Stadt zusammen. Das ist einfach völlig dröge und interessiert einen Furz, finde ich, wenn man den Film sieht. Also diese ganze Handlung, die da auf Trash Island abspielt, auf diesen Cable Cars und dann hinter automatischen Türen, die sich bewegen, dann gibt es noch Roboterhunde, das ist so abgehackt, dass man nicht richtig reinkommt in diesen Flow. Und vielleicht liegt es auch daran, dass ja die ganzen Synchronsprecher alle dann irgendwie so 30 Minuten, also Scarlett Johansson war 30 Minuten irgendwo vor einem Mikrofon, hat ihre Lines eingesprochen, ist nach Hause gegangen. Das war dann ihre Rolle, also so ist ja auch die Rolle, die sie da sprechen darf. Und ich finde, dass diese ganzen Teile des Films, also dass es hier um die Autokratie in Japan geht, dass es hier um Menschen und Hunde geht, dass es hier um Verbannte geht, um Vernichtung geht, dass es gleichzeitig um die japanische Kultur geht, die hängen eigentlich nur zusammen, weil Wes Anderson da ist und sich denkt so, und die vernetze ich jetzt mal alle zu meinem lustigen Mega-Stop-Motion-Projekt, aber eigentlich haben die Sachen überhaupt nichts miteinander zu tun und weiß ich nicht. Also bring einem eigentlich wenig. Ich muss aber natürlich auch dazu sagen, ich bin jetzt kein Fan von Hunden. Also ich finde es nicht toll, wenn da ein Mensch mit seinem Hund unterwegs ist. Also vielleicht ist das, wenn man da so, wenn das starke Gefühle in einem weckt, vielleicht ist es dann ganz besonders. Aber mich haben die Wes Anderson-Nisms hier auch genervt und ich finde, man hat es schon oft so gesehen, außer eben den Dreck und dieses Mechanische. Das ist eigentlich was, finde ich, was bei Wes Anderson normalerweise nicht so vorkommt. Das ist ein bisschen neu, die Farbgebung ist ein bisschen anders, aber sonst nicht so viel zu holen. Selbst für Wes Anderson-Fans, würde ich sagen, muss man eigentlich nicht unbedingt gesehen haben.
Ja, und das ist, ich finde, vor allen Dingen fehlt dem Film so eine tüchtige Prise Humor, weil so bei den anderen Wes Anderson-Filmen immer sehr viel so Visual Comedy über die Schauspieler drin ist, die halt irgendwie auf eine komische Art und Weise reagieren oder komisch wegrennen oder komisch gucken, was sehr viel, immer für sehr viel Witz eigentlich sorgt. Und das geht hier halt komplett abhanden, weil es halt eigentlich nicht möglich, also es ist nicht möglich für einen Stop-Motion-Hund nochmal irgendwie komisch oder nicht so gut möglich, nochmal irgendwie komisch herzulaufen oder so, keine Ahnung. Deswegen fand ich ihn so von den Wes Anderson-Filmen, die ich gesehen habe, halt den unlustigsten auf jeden Fall, aber hatte trotzdem das Gefühl, er soll relativ lustig sein, auch trotzdem. Das hat halt nicht so geklappt irgendwie. Und ja, prinzipiell, ich fand auch Fantastic Mr. Fox zum Beispiel nicht so gut.
Ja, ich weiß leider gar nicht mehr, warum ich den nicht, aber der hat mich auch gar nicht gekriegt.
Ja, der ist halt auch einfach so ein bisschen langweilig einfach. Und es reicht halt nicht, dass halt viele von den Leuten im Film Hunde sind, um die Story interessant zu machen irgendwie. Weiß es nicht. Ich bin auch zwischendurch fast eingepennt, da in diesem Mittelteil,
ich auch.
Da passiert halt
nichts. Habe ich auch bei Longtech nicht gesagt, weil ich nicht die, weil ich auch nicht den Raum gesehen habe, wo ich das nochmal sagen soll, als Expertise, als graue Eminenz des Pankers, die sich da die Ehre gibt. Also dreimal, gerade in diesem Mittelteil, ich habe nicht verstanden, wie sie dann diese Schiffe hatten,
die sie
dann am Ende brauchen. Genau, das wurde mir dann auch gesagt, da bin ich immer so leicht weggenickt. Das ist der typische, merke ich bei mir, auch bei der Berlinale, der dreifache Wegnicker im Kino, also dreifach ganz knapp nicht weg genickt und dann bin ich wieder wach. Aber ich glaube, ich verpasse da wirklich nicht viel. Also es ist nicht, aber so ganz klar so der Kinosekundenschlaf. Ja, der hat mich da auch eingeholt.
Ja,
der
bei Kino, mir war, ich war mit meiner Freundin, ich war mit meiner Freundin im Kino heute und bin halt eingeschlafen. Sie hat mich dann leider sofort wieder aufgeweckt. Deswegen hat es nicht so viel gebracht. Aber Deswegen, ich habe auch nicht viel verpasst, aber ich hatte dann trotzdem auch über die nächsten 10, 15 Minuten musste ich mich ständig so nochmal anders hinsetzen und so drehen, damit ich nicht die ganze Zeit wieder einschlafe. Und
dann hast du aber verpasst, wie furchtbar rassistisch dieser Film ist, oder Malte?
Ja, krasser Shitstorm, wow. Ja, was sind da genau die Punkte, wo sie sich drüber aufregen, dass eine weiße Austauschschülerin eigentlich den Protest der Japaner ins Rollen bringt und dann sich als Anführerin da auch etabliert? Das ist das eine. Und glaube ich, sind die Leute so 50-50 geteilt, dass es rassistisch ist, dass die japanischen Stellen nicht übersetzt werden. Oder dass das gerade gut ist, dass die japanischen Stellen teilweise nicht übersetzt werden. Das ist gerade nicht rassistisch. Da bin ich auch nicht so ganz drin. Muss ich sagen, hat meinem Seherlebnis absolut keinen Abbruch getan. Alle diese beiden Sachen, die ich da jetzt erzählt habe, ist mir jetzt nicht so negativ aufgefallen beim Schauen. Ich kann das schon nachvollziehen, dass das dann angebracht wird. Das Ding ist, für mich hat der Film einfach offensichtlichere Schwächen als diesen Aspekt dieser weißen Austauschschülerin. Deswegen hatte ich da gar nicht so das Bedürfnis, mich da so groß drüber zu echauffieren oder da nochmal so ganz komisch reinzufühlen, ob das jetzt für mich okay ist. Ja. War das für euch okay oder war das für euch ganz schlimm?
Ich fand es auch eigentlich hauptsächlich, dass der Film mich überhaupt nicht doll genug interessiert hat, um da noch genauer drauf zu gucken. Prinzipiell kann man natürlich, glaube ich, den Vorwurf von irgendwie Cultural Appropriation anbringen. So, warum muss Wes Anderson einen Film über japanische Autokratie oder was auch immer machen? Keine Ahnung. Aber irgendwie auch, ja, also keine Ahnung, ich weiß es nicht. Wir haben ja vorhin schon geredet, ich habe den ja auf Deutsch gesehen. Und da war es halt schon so, dass wenn jetzt irgendwie, dass da teilweise dann schon so Deutsch mit japanischem Akzent gesprochen wurde, was ich immer ein bisschen sehr komisch finde, sowieso vom Hörerlebnis und allem. Aber das war ja im Englischen wohl nicht so oder zumindest nicht so doll, keine Ahnung. Weiß ich jetzt auch nicht genau. Christian, was sagst du?
Ja, ich glaube, es gibt keine objektive Autorität, die sagen kann, wo genau die Grenze bei kultureller Aneignung verläuft. Beziehungsweise ist es ein Thema, das ich mich immer schon gerne mal näher nochmal reinlesen möchte. Für den Pankers habe ich das noch nicht geschafft. Mal gucken, ob ich mal vielleicht auch in einer Folge Rush mache oder sowas. Auf jeden Fall auch bei Detector FM, auch oft in der Konferenz morgens haben wir schon diskutiert, ob wir es mal machen wollen. Ich bin eher immer dafür. Die Frage ist, was ist das eigentlich genau, kulturelle Aneignung? Also wer eignet sich was an und wann ist das eigentlich problematisch? Zum Beispiel ist dann ein Iro zum Beispiel zu tragen, auch schon vielleicht die Frisur der Native Americans, habe ich mich neulich so gefragt. Oder also ist das noch okay? Ne? Dreadlocks sind immer das typische Beispiel. Andererseits kannst du ja keine Rockmusik machen, ohne dich irgendwie auf den Blues zu beziehen und damit auf eine schwarze Musikrichtung. Also da ist auch die Frage, wo genau verläuft die Grenze? Ich glaube, was Wes Anderson immer schon macht, ist einfach, also Aristokratisches und Koloniales einfach sehr in seinen Filmen abzufeiern. Ob das Bauwerke sind, ob das der Kleidungsstil ist. Aber ich habe das Gefühl, dass Wes Anderson sowieso eher ist wie so ein Kind, das sich in der Welt der Erwachsenen bewegt mit den Wörtern der Erwachsenen und den Berufen und dem Aussehen und den Gebäuden und so weiter, aber eigentlich sehr kindlich an seine Filme rangeht, weil er oft auch seine Charaktere, ja klar, das ist ein Concierge in einem großen Hotel, aber eigentlich ist es auch nur ein Schelm. Und dadurch glaube ich, dass wenn du dir so viele klassische, mitunter vielleicht kolonial belegte Dinge wie Schmetterlinge sammeln oder im Fechtclub sein oder sowas aneignest, dass du automatisch dir auch die Exotisierung von bestimmten Gegenden der Welt mit aneignest, ne? Weil wo haben die Leute, weiß ich nicht, ihre Schmetterlinge gesammelt oder sowas? Oder auf Papua-Neuguinea ihre Psychoforschung gemacht, glaube ich, wieder eine Typ in Royal Tenenbaums. Und deswegen ist es so, dass Wes Anderson immer so exotisierende Elemente in seinen Filmen hat. Ne? Also es gibt diesen Pagoda, diesen Diener bei The Royal Tenenbaums zum Beispiel, der halt so der lustige, witzige kleine Inder ist. Ne? Oder es gibt halt The Darjeeling Limited, da sind halt da kommt die Schaffnerin da rein oder die Bedienstete in dem Zug und der weiße Hauptcharakter, der natürlich so ein bisschen gloomy und traurig ist, hat sofort Sex mit ihr, irgendwie nach 5 Sekunden. So. Also das ist schon so in der Welt von Wes Anderson. Ist natürlich die alte koloniale Welt ist natürlich auch das Zentrum der Welt, ne? Oder Amerika und alles andere ist Randbereich. Und ich finde es trotzdem aber in Ordnung, dass man einen Film macht über Japan, in dem Japan für einen exotisch ist, weil es ist es natürlich auch. Also für jemanden aus Amerika. Trotzdem ist es ein Vorwurf, der Wes Anderson schon öfter gemacht wird. Und ich kann das nachvollziehen, dass man es macht. Und ich glaube einfach, heutzutage ist es ein bisschen anders. Weil heutzutage sitzen die Marginalisierten mit am Tisch. Die sitzen mit vor Twitter und die sitzen auch neben dir im Kino. Und deswegen haben wir jetzt halt solche Debatten, wie zum Beispiel bei den Simpsons, dass halt viele indischstämmige Menschen sagen, das ist rassistisch. Und sie wurden als Kind immer gemobbt wegen Apu. Und jetzt ist halt die Frage, ist es halt noch cool? Und ich finde okay, dass die Diskussion da ist. Aber ich glaube, es ist aus einer Liebe zu Japan entstanden, was Wes Anderson hier gemacht hat. Und das mag trotzdem ein bisschen komisch sein, aber das, ich weiß auch immer nicht, was genau der Rassismus wirklich ist, weil es heißt ja eine andere, also Menschen sind in Rassen unterteilt und eine Rasse ist viel schlechter als die andere. Und das möchte ich jetzt Wes Anderson nicht unbedingt unterstellen, dass das der Inhalt seiner Filme ist.
Also ich glaube, man kann ihm vielleicht, es ist vielleicht weniger ein Rassismusvorwurf, der hier gerechtfertigt ist, als halt so eine gewisse Schlacksigkeit im Umgang mit diesem Thema, die für heute, für die heutige Zeit vielleicht nicht mehr ganz so fein kalibriert ist, wie sie sein könnte und sollte. Ja. Das ist da schon drin, aber ist jetzt nicht so der Riesenskandal, würde ich sagen. Andererseits, wer sind wir, das zu beurteilen? Keine Ahnung. So.
Ja, vielleicht ist es wirklich so ein bisschen auch auf so kindliche Naivität, kann man es vielleicht auch zurückführen. Das fand ich eigentlich ganz gut, den Punkt, den du da gemacht hast, weil so geht er tatsächlich an seine Filme ran. Weitaus interessanter finde ich eigentlich, dass auch gesagt wird, dass hey, selbst wenn Wes Anderson einen Film über Hunde macht, schafft er es nicht, einen vernünftigen weiblichen Charakter zu schreiben oder zu etablieren. Und das ist, zieht sich schon echt auch ziemlich durch seine Filmografie irgendwie durch. Bei Royal Tenenbaums, klar, ist es vielleicht ein bisschen anders, aber ansonsten geht es viel um Söhne und Väter und Männer im Allgemeinen. Und das hat mich echt dann doch auch aktiv gestört beim Gucken von Isle of Dogs, ist, dass da, wenn da mal eine Hündin auch mal mit auf dieser Insel sein darf, dann ist sie halt auch, also kriegt sie drei Lines und am Ende den Typen. So, und
ist halt und Sex, wirft dann. Sexobjekt einfach, ja, auf jeden Fall.
Ja. Genau, das haben wir also auch bei Long Time kurz angesprochen, dieses, dass sie sich, muss ich ja so ein bisschen, also die Hunde reden ja darüber, dass sie irgendwie läufig ist oder was mit diesem anderen Hund hatte und sie rechtfertigt sich ja dann sofort quasi im Sinne von, ja, ich bin übrigens keine Schlampe, so, ich bin cool, weißt du, das ist auch sowas, wo man denkt, ja, okay, muss ja, das jetzt
auch
drin sein.
Ja, und auch so, dass halt, also du hast, wenn du alle Hunde von der Stadt auf diese Insel packst, dann müssten es theoretisch halt 50-50 Männer und Frauen sein. Oder also halt weibliche und männliche Hunde. Und es gibt halt genau zwei weibliche Hunde und alle anderen sind männlich. Das ist halt irgendwie einfach. Also, was, keine Ahnung, es macht überhaupt keinen Sinn. Einfach. So, naja.
Naja, ich finde, dass Wes Anderson hier auch mal wieder irgendwie allgemein zu viel wollte. Du hast hier so viele verschiedene Stimmungen und Elemente auch wieder drin. Es ist ja teilweise sehr, sehr düster. Es geht ja auch um Ausrottung und Zerstörung und Tierversuche und Tod und Mord. Andererseits habe ich manchmal das Gefühl, ich gucke gerade nochmal Toy Story, ich gucke gerade nochmal Moonrise Kingdom, dann hast du so ein bisschen so einen Adventure-Film, was actionmäßige Action-Szenen noch zwischendurch. Und das alles hat dann dazu geführt, dass der Film einfach allgemein sehr oberflächlich geblieben ist. Also, was der Film gar nicht konnte für mich, war einfach die Charakterentwicklung auch mal zu zeigen. Es war dann immer, oder auch Storyentwicklung dann mal zu zeigen, sondern es führt dann immer zu einem Ergebnis, aber das Ergebnis wird in 10 Sekunden präsentiert. Ja, wir müssen jetzt als Hunde jetzt von der Insel runter. Jetzt haben wir ein Boot gebaut. So, oder Atari und Chief, oder wie heißt der, Bryan Cranston Charakter, ja, die freunden sich dann so ein bisschen an, dann wäscht er ihn einmal, dann sind sie Freunde, so, dann das wird dann auch so ein bisschen dir einfach dann immer so reingeworfen, was dann das Ergebnis ist, was der Film erzielen wollte. Aber er hat es sich eigentlich nicht verdient, einfach auf diesem Level. Man hat das Gefühl, dass Wes Anderson so einfach sehr, sehr gut darin ist, einen Film intelligent und durchdacht zu strukturieren und zu plotten und dass das irgendwie rational alles nachvollziehbar ist, aber das nicht so richtig in Emotionen behaftet auf die Leinwand zu übertragen. Ja. Das habe ich oft in seinen Filmen.
So wie man es auch von Hitler sagen könnte. Was sagt ihr denn zu diesen, zu diesen KZ-Vergleichen? Das ist, glaube ich, auch so ein bisschen in der Mitte des Films, wo ich so ein bisschen weggenickt bin, dass dem Film vorgeworfen wird, hier so ein bisschen den Holocaust als Plot-Element zu benutzen. Ich habe das alles nicht so ganz gesehen. Lukas Bawenschik meint irgendwie, über dem Lager ist so ein Spruch, so wie Arbeit macht frei oder sowas in der Richtung. Ich weiß nicht so, also habe ich nicht ganz verstanden, was diese ganze Vernichtungsthematik hier sollte. Habt ihr, da könnt ihr irgendeinen Reim drauf machen, wofür das stehen soll? Oder fandet ihr das überhaupt so heftig?
Ich fand es nicht heftig und das ist auch wieder eins dieser Elemente, die dann einfach so erscheinen, aber auch nicht so richtig sinnvoll vorher aufgebaut wurden. Ja, man kann das irgendwie visuell, finde ich, vergleichen, muss man aber nicht. Es ist nicht so, dass sie da, dass sich das ins Gesicht springt und sich das anbietet und das nicht zu übersehen ist. Ich finde, da musst du selber Denkleistung betreiben, um dahin zu kommen oder die Punkte so zu verknüpfen und da vielleicht ein Politikum draus zu machen. Aber auch da ist bei mir wieder so, eigentlich gar nicht nötig bei diesem Film.
Sehe ich auch nicht unbedingt. Also, weil vor allen Dingen ist dieser ganze Konflikt, warum dieser Bürgermeister von dieser Stadt Hunde irgendwie auslöschen will, ja schon sowieso komplett ohne jegliche Grundlage. Also es wird dann irgendwie einmal gesagt, ja, der mag halt lieber Katzen. So.
Ja.
Und das ist dann aber schon die Erklärung, warum er. Und das ist einfach viel zu dünn, um ein Statement in irgendeiner Weise zu sein. Deswegen würde ich mich da sehr schwer tun, jemandem zuzustimmen, der sagt, ja, nee, das ist eindeutig eine Anspielung auf Dings, weil du kannst nicht eine politisch motivierte Genozid damit vergleichen, dass jemand lieber Hunde, lieber Katzen als Hunde mag. Und das, weißt du, also sehe ich gar nicht.
Und das ist doch ein Riesenproblem auch des Films, oder nicht? Also hier wird ja schon dann doch eine Vernichtung und einen ins Lager einsperren thematisiert. Hier geht es um politische Diktatur, hier geht es um die Unterdrückung der Massen, um Propaganda, hier geht es um Studentenrevolten und am Ende ist der Grund dafür, dass der eine halt vom Katzenclan ist und die anderen sind vom Hundeclan und dadurch ist das auch so bescheuert. Also natürlich könnte man sagen, das soll bedeuten, dass auch unsere großen sozialen und politischen Konflikte eigentlich nur auf irgendwelchen Herkunfts- oder Geschmacksgründen bestehen. Okay, vielleicht ist das, was er sagen will, aber eigentlich ist es auch nur irgendwie ein absurdes Detail oder halt ein Witz, der an der falschen Stelle vielleicht angebracht wird am Anfang halt, weil haha, klar, Leute finden halt entweder Hunden oder Katzen cool, aber also irgendwie halt, ne, ja, so waren wir auch ein bisschen bei Longtake ein bisschen ratlos, wohin er genau wollte mit diesem Film eigentlich, ja. Weil für einen reinen Unterhaltungsfilm brauchst du halt diese Vernichtungslager-Sache nicht. Und das ist ja was noch ganz kurz, was bei Wes Anderson ja ein bisschen neu ist mit Grand Budapest Hotel, dass er auf einmal dieses historische Grauen auch mit drin hat, ne? Oder das historische Politische. Da geht es ja auch viel um die Machtergreifung der Nazis und die dann versuchen da den jungen Zero, glaube ich, da dann zu entführen und so weiter. Also das ist ja sowas Neues, was Wes Anderson sich in seinen Setzkasten der Filmmittel reingesetzt hat, ist ja dieses, und jetzt noch das Historische, das Politische, aber das verpufft hier halt auch so ein bisschen in der Belanglosigkeit.
Na, weil es halt auch dafür dann viel zu simpel ist, wie wir es ja gerade gesagt haben. Dann mach es nicht nur Hunde gegen Katzen. Dann, wenn du es in deinen Film integrieren willst, dann mach es richtig. Genau, benutze es nicht als eine Schraube in diesem Konstrukt irgendwie und dreh die einmal rein und sag, ja, dann hält die schon. Das geht nicht. Also da musst du dir ein paar mehr Gedanken machen, finde ich. Und da habe ich auch manchmal das Gefühl, dass er da denkt, ja, aber wenn ich das jetzt Donner integriere, dann habe ich für die anderen 17 Sachen ja keinen Platz mehr. Haha. So, dann ist es ja, dann musst du dich aber entscheiden, Wes. So, also dann, weißt du, dann verzichte auf zwei Stimmungen und drei Setpieces und den einen Einschub und baue mir dann aber die Vernichtungsthematik auf. Dann kaufe ich die vielleicht auch ab, aber so wie es jetzt ist, ist es eigentlich ein krasser Mischmasch irgendwie.
Ja, also zeigt ein bisschen so wie auch das große Superheldenkino, dass Effekte alleine es irgendwie nicht so richtig sind, ne? Also Effekte. Nee. Und ein ausstaffiertes Universum, das gibt es in beiden Filmen. Das gibt es in Isle of Dogs und das gibt es auch in Avengers Infinity War. Nur, dass einem die Art, wie hier Effekte gemacht wurden, sympathischer ist. Ich will ganz kurz, was mir jetzt gerade einfällt, ich habe ja mit Simon Weisse gesprochen, der ist arbeitet in Berlin und hat das Grand Budapest Hotel zum Beispiel selber gebaut, ne, mit seiner Firma. Und der ist eigentlich Modellbau, also hat auch bei Terry Gilliam schon bei diesem Baron Münchhausen-Film zum Beispiel mitgearbeitet, da hat er angefangen zu lernen und war eigentlich Kunststudent und hat dann immer weiter angefangen, Modelle zu bauen und mir auch erzählt, dass es früher ja so war, dass eben alles immer gebaut werden musste, ne? Also du willst eine Sci-Fi-Stadt, die muss jemand bauen oder halt natürlich ein hässliches Bild malen und abfilmen, aber normalerweise wurden eben früher Modelle gebaut und irgendwann brauchte man das nicht mehr wegen Computereffekten, da hat er angefangen, Requisiten zu machen, ne? Also alte Waffen und so weiter. Ja. Und den hatte ich bei Detektor auf einmal am Telefon. Ich habe ihn gefragt, wie das eigentlich ist, mit Wes Anderson zusammenzuarbeiten. Und da können wir uns ganz kurz den Ausschnitt anhören.
Wes Anderson war natürlich auf einmal, als er hier Grand Budapest Hotel gedreht hat, da hat er hier im Studio Babelsberg gefragt, naja, gibt es hier überhaupt noch Leute, die sowas machen und sowas können? Und da hat freundlicherweise das Studio hat gesagt, ja, es gibt hier noch ein paar Leute in Berlin, und die haben sich dann halt an mich gerichtet. Und wir hatten mit viel Erfolg Grand Budapest Hotel gemacht, also nicht nur das große Hotel, sondern auch ein paar Landschaften und andere Gebäude. Und Wes Anderson ist jemand, wenn man einmal mit ihm gut zusammengearbeitet hat, der bleibt einem treu. Und deswegen kam wieder diese Zusammenarbeit mit Isle of Dogs zusammen.
Wie ist das denn, mit ihm zusammenzuarbeiten, weil man ja schon bei ihm das Gefühl hat, weil die Filme auch so perfekt fast aussehen, dass er da in jeden Entscheidungsprozess irgendwie involviert ist und auch sehr, sehr genaue Vorstellungen hat. Das kann man sich auch schwierig vorstellen.
Ja, es ist schwierig, aber ich muss sagen, es ist immer korrekt. Also Sie haben da vollkommen recht. Er wird sich jede Kleinigkeit anschauen. Also wir haben ja hier für Isle of Dogs 1,5 Jahre lang Miniatursets gebaut. Und ich habe jeden Tag, jeden Abend Fotos also an das Szenenbild geschickt, an die Produktion und natürlich auch an Wes. Und der ja ständig arbeitet. Man hat den Eindruck, er arbeitet Tag und Nacht. Und ich habe diese Fotos geschickt, um den Work in Progress zu zeigen, also wie die Arbeit vorankommt. Und meistens, wenn keine Antwort kam, war er immer zufrieden. Aber manchmal gibt es dann so Sachen, wo er sagt, ja, das ist wunderschön, but, also aber, dieses ja. Aber. Und dann will er eine ganz bestimmte Sachen ändern. Und manchmal sind es nur Kleinigkeiten, ein Buchstaben ändern in einem Wort und das nach einem Millimeter nach links verschieben oder so. Und dann ist man am Anfang so ein bisschen verärgert und sagt, ah nee, das wäre schon fertig. Aber im Grunde genommen hat er recht. Diese kleine Änderung, die er gemacht hat, bringt viel. Und im Endeffekt waren selbst wir mit dem Ergebnis zufrieden.
Aber ist es so oder muss man sich das auch ein bisschen einreden, dass er schon recht haben wird?
Naja, ich bin jetzt auch manchmal an einem Punkt angekommen, bei der letzten Produktion sagen zu können, vielleicht ist das so keine gute Idee. Ich mache es dann trotzdem, weil ich meinen guten Willen zeigen will. Oft wird das dann einfach ignoriert und vergessen und dann lassen wir es so, wie es ist.
Ja, finde ich ganz witzig, weil es genauso stelle ich mir vor, mit Wes Anderson zu arbeiten. Ja, es ist cool, dass man die Chance bekommt und es ist auch cool, dass jemand einen überhaupt diese ganzen Modellbauten machen lässt und auch so dafür brennt. Aber er ist halt auch wahrscheinlich der mega Pedant. Aber ich finde es krass, dass, wenn man jetzt zurückdenkt, die komplette Existenz des Pankers, ne, fällt in diese Zeit, in der sie diesen Film gemacht haben. Und das ist jetzt mal rausgekommen. Und das finde ich einfach ein bisschen schade. Also ich finde es dafür einfach nicht so besonders.
Wir haben uns doch auch angestrengt, Herr Anderson.
Ja, genau. Wir haben doch auch viel gemacht. Er hatte 200 fucking Pankers, hätte er machen können. Plus noch 100 Off-Duties in der Zeit. Ich gebe mal 5,5 von 10 Punkten nur für Isle of Dogs. Ich fand ihn nicht so besonders. Schade. Und ich hoffe, dass er sich reduzieren wird in Zukunft, habe ich bei Logtik auch gesagt. Aber ich würde mir wünschen, dass er einen kleinen Film macht. Mit ein paar Leuten wieder ins Auto springt und irgendwo nach Idaho fährt und da einen witzigen kleinen Comedy-Film macht. Das würde ich mal ganz gerne sehen.
Ich kann mir gut vorstellen, dass Wes Anderson eigentlich ein sehr freundlicher Typ ist, der irgendwie gerne immer alle Leute, mit denen er schon mal was gemacht hat, einfach dann nochmal auch mit wieder ins Boot holt für den nächsten Film. Und es werden halt immer mehr, so, weil dann braucht er eben doch nochmal einen, der irgendwie das und das machen kann. Und dann denkt er sich, ja, okay, dann muss ich den in den nächsten Film. Aber ich würde mir das auch sehr wünschen, glaube ich auch. Ich gebe allerdings, ich kann nicht über 5 gehen, dafür war es dann doch echt zu langweilig. Und das ist wirklich, weiß nicht, guck den ohne Ton im Hintergrund, so, weil der sieht toll aus, aber die Story ist echt halt irgendwie lame. Deswegen gebe ich nur 4,5 von 10.
6 von 10 von mir. Ich hatte insgesamt ein ganz leicht positives Erlebnis im Kino eigentlich. Ich fand, es waren viele kleine Momente, die mir so auch ein Lächeln auf die Lippen gezaubert haben, aber nicht so viele. Und vor allem kommt es halt nie zusammen zu einem großen Ganzen. Und das war also für Wes Anderson Verhältnisse, wenn man das so sagen kann, für mich schwach und unausgereift. Verrückt, wie lange der Film trotzdem gedauert hat. Deswegen nur 6 von 10.
Ja, Isle of Dogs ist jetzt in den deutschen Kinos. Ihr guckt den wahrscheinlich, ne? Ist wahrscheinlich einer dieser paar Filme, würde ich mal sagen, für die man gerne ins Kino geht, ne? Jeder liebt Wes Anderson. Schreibt uns gerne eure Meinung zum Film. Seht ihr das anders? Fandet ihr den besser? was hat euch daran gefallen? Der Pencast@gmail.com ist die Adresse. Und damit wir diesen Pencast und diesen Podcast vor allem machen können, könnt ihr uns unterstützen. Ne? Dann, das würde uns helfen, finanziell ja, vor bitte. Allem auf Patreon oder Steady oder auf PayPal. Die Links gibt es unten in der Beschreibung. Und dann gibt es sogar ein paar Goodies abzugreifen, wenn ihr darauf Bock habt. Das muss ich, glaube ich, immer sagen. Jetzt geht's in die Abschlussrunde.
Here I've been feeling by movies getunk and all the vision of me but on so but serious sight as we're in the rapture's run to dream.
Ja, Leute, was außer RBB, außer Longtake, außer Volksbühne, außer österreichisches Fernsehen, was ist sonst noch so passiert?
Es hat meine Woche auf jeden Fall dominiert, aber wenn es Tage gibt, an denen man gerne mal seinen Horizont erweitert, dann sind es Katertage vorm Computer. Und so geschehen heute eine Folge Shark Tank, haben wir gehört. Kennt ihr Shark Tank? Das ist so ein bisschen Bares für Rares, aber auf ganz amerikanisch und auch ein bisschen anders. Auf jeden Fall.
Bears for Rares.
Ja.
Bears for Rares. Menschen, junge Geschäftsmänner, Entrepreneure, sagt man ja, die müssen ihre Geschäftsideen verkaufen. Und zwar vor vier Sharks. Ja, sie sind die großen Haie der Industrie. Fünf sogar. Ach Mensch, du, den einen habe ich ganz verdrängt. Und dann kommen echt diese Leute da an. Also wirklich mit den dümmsten Konzepten, die du dir vorstellen kannst und müssen dann aber einen auf Bier ernst und einen auf Geschäftsmann machen, haben dazu aber auch mehr oder weniger Talent, je nach Person. Das Lustigste war eigentlich der erste, es sind immer so 3, 4, 5 pro Folge, der hat einfach ein Problem gelöst, das es nicht gab, er hat die iFork erfunden. Das ist eine Gabel, da ist so ein kleiner Plastikknubbel unten dran.
Ja.
Damit die Gabel nicht den Tisch berührt, wenn du sie ablegst, weil das findet er eklig. Genau, deswegen das. Dazu hat er noch eine zweite Idee, und zwar dachte er, Mensch, wenn man grillt und man holt den sich dann Döner. So auf so einem Pappteller was zu essen und holt sich aber auch noch aus so einem Pappbecher was zu trinken, hat man keine Hand mehr frei und dann kommt jemand und will dich umarmen, dann lässt du dein Getränk fallen. Das war so quasi sein Sales-Pitch. Dann hat er noch die Idee, ein Becher, den man unter einen Teller klemmen kann, dann hat man wieder eine Hand frei. Das war herrlich, der Typ hat völlig verkackt, ist am Ende nur mit $150,000 da rausgegangen aus dem Laden. Naja, da habe ich mir auch gedacht, was mache ich eigentlich mit meinem Leben? Podcast, weiß nicht, könnten wir mal vielleicht mal zum Shark Tank und den Podcast verkaufen, vielleicht reicht es dafür für ein paar Hunderttausend.
Ja, vielleicht könntest du dir einfach mal beim Pencast vorstellig werden und überlegen, was man verbessern könnte. Also vielleicht könnte man ja Hotte oder irgendwen anderes, eigentlich egal, irgendwo an den Teller klemmen. Und das wäre dann zum Beispiel, das
damit ich nicht immer umfalle, wenn jemand kommt und mich umarmen will. Ich glaube, mich einfach an so einen Teller unten ran.
Oder das vielleicht, dass du mir so eine Halterung irgendwo anbaust, dass wenn ich mich hinsetze, dass ich nicht mehr schmutzig werde. Einfach, das wäre auch, also sowas vielleicht.
Also in der Hinsicht, jetzt wo du von Shark Tank erzählst, ist mein Highlight vielleicht aber trotzdem, weil wir sind ja nur auf Shark Tank gekommen, weil wir eben vorher eine Folge Bares für Rares angemacht
haben.
Richtig,
ja.
Das ist ja schon immer wieder herrlich. Ich gucke das ja echt ab und zu mal. Das ist schon einfach ein geniales Format. Irgendwelche Leute bringen irgendwelchen Krempel irgendwo hin und andere Leute geben dann Geld für. Und man sitzt immer so, es ist dieser Unglaube, dass das eine Fernsehshow ist, die man sieht. Also, dass sowas abgefilmt wird. Herrlich, ich liebe es.
Doch, ist ein Traum. Ist aber schön.
War echt schön, was die Leute auch teilweise haben.
Ja, weil ich sage, alle sagen das Gleiche. Ja, ich habe so einen
Spiegel,
gedacht, genau, ja.
Spiegel mit Lampe drin. Ja, ich hätte ganz gern so 200 Euro und dann kommt die Schätzung, na, 150, weil hier ist das Lack ein bisschen ab.
Genau.
Und dann gehen sie mal zu den Händlern, ich würde den für 180 kaufen. Deal.
Ja, das ist einfach die unspannendste Sendung, die es einfach gibt, muss einfach mal wirklich so sagen. Aber echt ungelogen. Ich habe mir statt heute Tag der guten Serienformate. Ich habe nebenbei so ein bisschen laufen lassen.
Dual Survival.
Das auf Deutsch Survival Duo. Das geht auch immer mal wieder.
Looking for clams.
Genau, looking for clams, looking for good proteins and shit. Das ist so geil. Das ist der Hammer. Your biggest enemy is dehydration. brauchen wir gar nicht weiter was zu sagen. Also das ist
Googelt das mal.
Zwei Morons.
Ihr habt ihren guten
Kader. Und ich konnte Malte für Schleppen mit Gérard Depardieu begeistern aus
erster Hand. Ah, das ist wunderschön.
Ja. Sehr gut.
Also Gérard Depardieu ist ja wirklich ein Bon Vivant vom Herrn. Ja. Also
und Weltbürger, das hast du vergessen.
Und Weltbürger.
Was? Schlemmen mit Gérard Depardieu? Das kann man das kaum aussprechen.
So eine Art kulinarischer, so Travelogue heißt es ja. Mhm. Er reist durch verschiedene Regionen und probiert da das ansässige Essen und die Spezialitäten. Eigentlich ist es nur Gérard Depardieu in einem teuren Hemd, der an so einem Bauerntisch sitzt, sich irgendwie eine Weißwurst mit Sauerkraut reinfährt und dann darüber philosophiert, wie toll das die Welt doch eigentlich ist und wie die Schönheit der Welt doch eigentlich sich gerade in diesem Sauerkraut widerspiegelt.
Das ist so geil.
Herrlich. Also das ist das ist wirklich Lebensgefühl. Savoir vivre kannst du mit einem Löffel essen. Ja. Herrlich.
Ja. Scheiße. Ja, so ist es.
Ja. Ja, Gérard Depardieu ist ja auch nur der französische Jumbo Schreiner eigentlich, wenn man mal drüber nachdenkt.
Ist richtig. Aber das ist so.
Das macht die Show ja nicht schlechter.
Ne? Es ist halt aber wirklich der französische, weil bei Jumbo Schreiner geht es nur darum, wie viel Schnitzel kann ich essen, bis ich sterbe? Ja. Die Antwort ist, glaube ich, 72 und dann hat er aufgehört. Und bei Gérard ist es schon noch, also geht es schon tatsächlich nicht um die Menge in erster Linie, obwohl er, glaube ich, schon frisst wie ein Scheunendrescher. Das kann
ob
er
die
nicht
bei
ProSieben
versuchen, Jumbo Schreiner eigentlich zu töten mit zu viel Essen, aber es funktioniert nicht.
Ganz schön.
Wer weiß.
Ich nicht gucken wollen würde, aber nicht, ja.
Wes Anderson hat ja 4 Jahre gebraucht, um einen schlechten Film zu machen. Das haben sich die Arctic Monkeys direkt zum Vorbild genommen und 5 Jahre an einem verdammt beschissenen Album getüftelt. Ich glaube, 5 Jahre hat es gedauert. Jetzt ist es rausgekommen. Tranquility Base Hotel and Casino heißt es, glaube ich. Und es ist genauso wie die guten Songs auf AM, nur dass Alex Turner nicht mehr normal singt, sondern und auch noch scheiße aufgenommen ist. Also es klingt wirklich als so ein beschissen abgemischtes und klingendes Album und jemanden, der sich so selbst überschätzt und denkt, er wäre irgendwie der neue Tom Jones oder sowas, habe ich noch nie gehört, finde ich wirklich schlimm, so dass ich schon Ohrwürmer von den Liedern habe und mich dann dafür hasse, weil die Ohrwürmer sind besser als die eigentlichen Songs und dann höre ich das eigentlich nicht wieder an und denke mir so, boah, ist das ein Müll. Also schade, weil ich wirklich fand, dass die Arctic Monkeys, die ja die ersten sehr zwei zackige Dancefloor-Alben früher mal gemacht haben, dann sehr komisch mit Josh Om von den Queens of the Stone Age da abgestonert haben und dann dieses richtig gute Pop-Rock-Album AM veröffentlicht haben, jetzt so abgeschmiert. Schade. Mhm. Aber das ist dann so, das ist so ein ganz geiles Gefühl. Gut, warte ich halt nochmal 5 Jahre. So, bis zum nächsten Wes Anderson-Film, bis zum nächsten Arctic Monkeys-Platte, wird bestimmt alles cool. Was ist denn der nächste Off-Duty, den wir veröffentlichen wollen? Machen wir erst ESC, weil es näher ist, oder müssen wir eigentlich die Jecken raushauen? Dann ist ja auch wichtig.
Nee, sind beide natürlich tagesaktuell, aber die Jecken könnten eher noch eine Woche warten.
Ja.
Okay, alles klar. Dann erwartet euch, habt ihr es schon gehört? Nee, genau, ihr habt dann schon den ESC auf Duty gehört, der ist ja dann schon hochgeladen worden. In der Vergangenheit, in der Zukunft kommen dann wieder 3 Jecken, 1 Elfer. Ich bin, glaube ich, der Elfer, ich bin aber nie eingeladen. Worum geht's? Vielleicht könnt ihr schon mal was teasen. Der Dino steigt ab oder so?
Der Dino war fällig, reden wir kurz drüber. Wir lassen die Saison nochmal Revue passieren in ihrer ganzen Länge und dann schießen wir uns schon mal so ein bisschen auf die beste Zeit im Leben eines jeden Deutschen ein. Die Weltmeisterschaft steht vor der Tür. Die Mannschaft rollt wieder gen Russland diesmal.
Richtig.
Und wir sind live dabei natürlich. Ja.
Herrlich. Und natürlich das große Sonderthema diesmal, die Nichtnominierung von Sandro Wagner. Oh Mann, was für ein Skandal.
Ja. Ja. Würdet ihr da eigentlich mal hinfahren?
Zu Sandro Wagner?
Zu so einer WM? Oder ist es zu teuer?
Zu teuer
und zu scheiße auch.
Ja.
Man darf, muss man sich von seinen Eltern bezahlen lassen. Ich war mal beim Länderspiel, das war, glaube ich, sehr teuer, aber dafür habe ich auch direkt über Jogi Löw gesessen. Herrlich.
Digga, du hängst doch mit ihm im
Fitnessstudio ab.
Warum? Du machst doch sexy Pics von ihm im Fitnessstudio auf dem Laufband. Warum ist das was Besonderes,
wenn
du ihn im Stadion...
Ja. Im Stadion ist nochmal was anderes. Das Stadion ist ja die Kirche des kleinen Mannes. Das hat ein ganz anderes Gefühl.
Danke, sehr schön gesagt.
Kann man auf jeden Fall nachhören. Ich glaube, bei peinliche Begegnungen im Off-Duty, wie Malte
Jogi
Löw im Fitnessstudio trifft und ein Foto von ihm macht und er es merkt und Malte ihn vorstellt mit unser The One and Only der Bundes-Yogi. Egal, so Schluss mit dem Scheiß. Das war unser Filmpodcast, der heißt Pancast. Wir sprechen über Filme, nächstes Mal wahrscheinlich über Only the Brave und The Cleaners, aber vielleicht auch nicht, wissen wir nicht so genau. Der kommt dann in einer Woche. Bis dahin
auch gar nicht mehr.
Vielleicht auch gar nicht mehr, vielleicht war es auch, Mann. Was macht ihr dann? Was wollt ihr sonst hören? Was wollt ihr sonst hören, Mann?
Scheiße, Mann. Gegen,
Leute oder
Gegenvorschlag.
Was?
Gegenvorschlag.
Hört so. Doch fucking Zelle, Leute. Kommt eine Folge im Jahr raus. Müsst ihr nicht so viel Podcast hören. Auch cool.
Social Media. Wir sollten alle ins Bett gehen langsam.
Instagram, Facebook, Twitter. Die Dreifaltigkeit der sozialen Medien haben wir. Könnt ihr uns folgen. Das war's von uns. Bis zum nächsten Mal. Ciao.
Ciao.